dieser Anspruch an Journalisten, neutral zu sein. Niemand auf der Welt ist neutral. Sowas gibt es überhaupt nicht. Nicht mal Maschinen sind neutral. Eine Sendung darf nicht nur sein, Politik, Ausland, traurig. Erklär die Themen so, dass es deine Oma auch verstehen würde.
Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Normalerweise, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, dann sitzen wir in irgendwelchen Arbeitszimmern einzeln vor irgendwelchen Rechnern mit großen Kopfhörern und noch größeren Mikrofonen und versuchen sozusagen Nähe aufzubauen. Hier geht es ganz natürlich. Wir haben eine besondere Rahmenbedingung, ein besonderes Setting. Wir sind in einem Bonner Kino im Rahmen des Be Future Festivals für Journalismus und konstruktiven Dialog. Und ich freue mich außerordentlich auf eine super spannende Gesprächspartnerin zu genau diesem Thema, zu der Frage, wie gelingt guter Journalismus und konstruktiver Dialog? Herzlich willkommen, Mintu Tran.
Vielen Dank für die nette Einladung und ich freue mich auch, in diesem sehr besonderen Setting zu sein.
Es ist wirklich ein toller Saal. Ne? Humphrey Bogart hängt an der Wand und schaut ein bisschen auf uns herab.
Wir sind im Sternchensaal, heißt der, auch sehr süß. Ich habe mich sehr gefreut.
Genau, das ist wirklich eine Wohlfühlatmosphäre. Ja. Ja. Und die nutzen wir, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Mintu, du bist Journalistin, du bist freie Journalistin in der Dom- und Weltstadt Köln. Du arbeitest für den WDR, für Deutschlandfunk und du bist Tochter vietnamesischer Einwanderer. Und das wissen wir auch, weil du Host eines Podcastes warst, Rise and Shine, ein wunderbarer Podcast, der das thematisiert. Mhm. Genau. Auf all das werden wir schauen. Aber zunächst muss ich die Frage stellen, die mich interessiert, seit wir verabredet haben, dass wir miteinander reden. Du moderierst einen Nachrichtenpodcast. 6.30 Uhr heißt der nicht nur, sondern der ist auch ab 6.30 Uhr, manchmal schon um 6.20 Uhr online.
Manchmal ein bisschen später auch, aber es liegt meistens nicht an uns, sondern an Technik. Genau, 6.30 Uhr ist die Ziellinie.
Sehr gut. Um wie viel Uhr musst du aufstehen dafür?
Also ich fange um 3 Uhr an zu arbeiten vor Ort. Und ich stehe dafür so um 2 Uhr auf. Da klingelt mein Wecker. Dann brauche ich ein bisschen Zeit, um klarzukommen mit der Welt. Mache mir meinen ersten Kaffee und fahre dann zum WDR rüber. Genau.
Ja. Und ab wann zeichnet ihr dann auf?
Also der Prozess ist so, dass wir um 3 Uhr erstmal reinkommen, uns nochmal absprechen, ob die Themen, die wir gestern für den Tag gesehen haben, wie wir dann die Sendung zusammenstellen, welche Themen es werden. Dann fangen wir eigentlich so im automatischen Modus einfach an, die Sendung runterzuschreiben und uns zu überlegen, wie wir die Themen erzählen. Um 5 Uhr ist dann Aufnahme, also dann gehen wir ins Studio, nehmen den Podcast auf, schneiden direkt auch selbst und versuchen den dann relativ pünktlich rauszuschießen um 6.10 Uhr, 6.15 Uhr, damit er dann pünktlich um 6.30 Uhr für alle da ist.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und das heißt, ihr habt am Abend vorher oder am Tag vorher so eine grobe Idee, worum es gehen könnte. Und die feine Entscheidung wird dann zwischen 3 und 5 getroffen.
Genau. Also ein paar Sachen zeichnen sich ja immer ab. Wenn jetzt, keine Ahnung, G20-Gipfel ist oder wir sehen, oh, in Marokko, da haben wir gestern ganz kurz drauf geguckt. Wir wussten aber noch nicht, wie die Entwicklung ist. Oder bei Libyen war es genauso. Vielleicht können wir da nochmal hingucken. Man macht sich ja schon so ein bisschen Gedanken als Medium, welche Themen sich wie entwickeln. Da hat man einfach so einen kleinen Plan und guckt, okay, an dem Tag steht das und das an oder das ist gestern passiert, wir können das mal weiter beobachten. Und dann muss man halt auch auf die Nachrichtenlage gucken, was dann passiert in der Nacht. Also zum Beispiel, als die Überschwemmungen in Libyen waren, das ist ja dann am Abend passiert, haben wir das dann in der Früh gleich abbilden können, was sehr gut war. Das ist so ein Vorteil davon, dass wir halt die Sendung vorbereiten, kurz wirklich bevor wir aufnehmen, da sind wir wirklich sehr, sehr aktuell.
Und was sind die Kriterien? Wie entscheidet ihr? Was kommt rein? Was kommt nicht rein? Es sind ja gar nicht so viele Themen, die ihr behandelt.
Genau, wir machen jeden Tag so 3 Themen, mit vielleicht so 1, 2 kleinen Geschichten danach oder davor, um ein bisschen beschwingter in die Sendung reinzukommen. Aber generell machen wir 3 größere Themen und also wir haben mal auch uns viel damit beschäftigt, wie die Mischung in der Sendung ist, weil eine große Rückmeldung von unseren Hörerinnen und Hörern ist, der Podcast ist mein einziger Nachrichtenkonsum. Ich kann sowas wie die Tagesschau nicht mehr gucken, das deprimiert mich. Also dieses Thema News-Fatigue spielt eine große, große Rolle bei unseren Hörerinnen und Hörern. Das haben wir so auch rückgemeldet bekommen, dass es für sie auch angenehmer ist, das dann als Audio zu hören im Gespräch und nicht eben dann praktisch einfach so lesen zu müssen oder eben die Bilder sehen zu müssen. Deswegen machen wir uns da sehr viele Gedanken darum, wie wir unsere Sendung gestalten können, dass das eben nicht passiert. Und wir machen immer Scherze und sagen, eine Sendung darf nicht nur sein, Politik, Ausland, traurig. Weil dann wirklich man irgendwie so ein bisschen, wenn man das morgens hört unter der Dusche, so stellen wir uns das immer vor, oder eben auf dem Weg zur Arbeit, dass man direkt dann mit einer sehr, sehr pessimistischen Weltsicht in den Tag startet. Das wollen wir ja auch nicht, sondern wir wollen gucken, wie stellen wir den Zustand der Welt dar oder die Nachrichtenlage, wie sie ist, aber geben auch Perspektiven und Entwicklungen, wo es dann auch weitergeht oder Themen, die zum Beispiel Menschen einfach in ihrem Alltag beschäftigen. Also das geht ganz gut mit so Themen, die rund um die Inflation sind. Jetzt haben wir diese Woche zum Beispiel über das Phänomen Skimpflation gesprochen, wo es darum geht, dass Unternehmen eben wegen der steigenden Preise im Energiesektor und auch bei allen anderen Kosten versuchen, die Qualität der Produkte mit neuen Rezepturen praktisch ein bisschen zu senken, da die Kosten zu sparen und sie dann zum gleichen Preis zu verkaufen. Das ist halt so ein Thema, das ist sehr nah an der Lebensrealität, hat trotzdem Newswert, aber genau, ist dann eher so eine Art Service-Sache, so ein bisschen, um im Alltag sich zurechtzufinden.
Ja, und also Alltagsnähe und manchmal auch gute Nachrichten, ne? Das ist ja auch Teil eures Konzepts offenbar.
Ja, zum Beispiel, wir haben diese Woche ja über den Klimawandel gesprochen, anlässlich des globalen Klimastreiks jetzt gestern. Und bei Klimathemen tun wir uns als Medien wirklich schwer, weil die Lage ist ja wirklich so, dass die Uhr tickt. Wir als Menschheit eine sehr, sehr große globale Aufgabe haben. Es sehr, sehr viele Hindernisse gibt. Man einfach sieht, hey, wir müssen unsere CO2-Emissionen deutlich verringern. Wir sind zwar auf einem Weg, aber ein bisschen langsamer unterwegs, als sich viele das vielleicht wünschen würden. Deswegen, Klimathemen sind tatsächlich bei der jüngeren Zielgruppe, das habe ich auch gemerkt im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern, ein Thema, das sie sehr, sehr beschäftigt, auch mit Hinblick auf ihre Zukunft. Und da ist es für uns sehr, sehr schwierig, Blick darauf zu finden, hey, was passiert eigentlich? Also was haben wir auch auf der Habenseite? Ohne jetzt das irgendwie zu verniedlichen und zu sagen, ja, wir machen ja schon was, passt schon. Aber zumindest ein bisschen positiveren Blick darauf zu geben und zu sagen, hey, es wird auch was getan. Wie steht's im Energiesektor? Wie steht's bei den im öffentlichen Nahverkehr und so weiter? Welche Schritte werden auch schon unternommen? Einfach um zu gucken, wir haben auch schon was auf der Habenseite. Wir sind am Anfang eines sehr langen Marathons, aber wir sind zumindest schon angefangen. Wir haben schon angefangen, sind losgelaufen. Und das ist zumindest auch ein sehr konstruktiver Blick, glaube ich.
Und ist das was Journalistisches in dem Sinne, wir versuchen, die Erwartung unserer Hörerinnen und Hörer zufriedenzustellen und sie bei der Stange zu halten? Oder hat das auch so eine Spur Aktivismus in dem Sinne, wir wollen auch, dass Menschen nicht komplett frustriert sind und sich zurückziehen, sondern sich vielleicht weiter engagieren.
Boah, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, ne? Also, wie stellen wir die Nachrichten dar? Wir können natürlich auch immer sagen, alles ist scheiße, aber klar, es passiert sehr viel Schlechtes auf der Welt und Nachrichtenwert hat leider vieles, was eben Katastrophenwert hat. Wir haben jetzt erst eine Woche, wo sehr viele schlimme Naturkatastrophen passiert sind, wo wir einfach machtlos sind als Menschheit, wo viele Menschen gestorben sind, wo viel Leid ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir gucken müssen, wir stellen das dar. Wir beschönigen das auch nicht, das sind schlimme Dinge und die Menschheit ist ja auch so, wir wollen das wissen, wir wollen gucken, was auf der Welt passiert, wir wollen wissen, was die Hintergründe dafür sind, wie das alles miteinander zusammenhängt und dann aber auch gucken, es gibt ja auch Themen tatsächlich, die den Menschen im Alltag beschäftigen, die auch in unserem Alltag eine Rolle spielen, wo es eben nicht nur um Mord und Totschlag sind und das braucht man einfach als Mensch, einfach auch um die Information zu verarbeiten und das ist uns wichtig, dass eben Nachrichten weiter relevant bleiben und dann müssen wir auch gucken, dass unsere Sendungen für unsere Hörer halt hörbar bleiben und dass sie mit einem okayen Gefühl in den Tag gehen.
Ja, und ich muss sagen, also, dass ich das außerordentlich schätze, wenn ich euch das Feedback geben darf. Ne? Ich höre, wenn ich früh Vorlesungen habe, früh ist bei mir 8, ist zum Glück nicht 3 Uhr.
Das sind die Vorteile einer akademischen Karriere.
Ist sensationell und nicht die einzigen, ja. Also, das höre ich dann auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit und gehe in der Tat mit dem Gefühl aus dem Podcast, ich bin informiert, aber auch nicht frustriert.
Genau.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Das ist ja jetzt ein besonderes Format. Das ist ein Nachrichten-Podcast. Ne? Es ist jetzt nicht nur Nachrichten präsentieren und es ist aber auch nicht nur Podcast. Was ist der Vorteil von dieser Mischung? Was hätte jedes einzelne Format für sich nicht?
Also wenn wir nur im Gesprächspodcast geblieben wären, glaube ich, dass es sich sehr ausfransen würde. Hm. Also ich glaube, dass Informationen gut in Pakete verpackt werden müssen für die Hörerinnen und Hörer, dass wir gucken müssen, dass wir auch die Aspekte begrenzen, über die wir reden in einer Sendung und sagen, okay, dann gucken wir uns den anderen Aspekt vielleicht in einer anderen Sendung an. Der Vorteil ist eben, im Gespräch lässt sich vieles leichter verarbeiten. So, wenn man im Gespräch zuhört, das läuft dann auch mal nebenbei, man bekommt dann die Informationen mit, während man irgendwie sein Frühstück macht, seinen Kaffee vorbereitet. Und das ist eine sehr entspannte Art, Nachrichten zu hören. Das ist das Gute daran. Und eben, weil wir trotzdem ein Nachrichtenformat sind und dieses Zwiegespräch mal haben, also wir freestylen auch mal zwischendurch Teile oder genau gucken, dass wir aufeinander reagieren. Wir schreiben die Teile auch so, gucken, dass eine Person vielleicht diesen Aspekt schreibt und erklärt und die andere Person dann den nächsten Aspekt. Genau, dass man einfach eine natürliche Reaktion auch aufeinander hat, wie der Hörer dann auch auf die Information hätte. Und ich glaube, dass das hilft dann bei der Rezeption.
Das ist der Trick, ne? Wenn man von eurer konkreten Sendung so ein bisschen abstrahiert und allgemeiner sich fragen würde, was sind die Tricks quasi, um Nachrichten verständlich zu machen? Wie kriegen wir das hin, dass Menschen dabei bleiben?
Ich glaube, ehrlich gesagt, bei allen Nachrichtenformaten, ich meine, das ist ja Regel 1, die du lernst in der Journalistenschule. Erklär die Themen so, dass es deine Oma auch verstehen würde. Oder dein Bruder oder dein kleiner Bruder. Was weiß ich. Und so gehen wir auch täglich an unsere Arbeit heran. Also wie würde ich zum Beispiel das Thema, müssen wir uns in Zukunft im Zuge vom Klimawandel darauf einstellen, dass so Starkwetterphänomene öfters passieren? Wie erkläre ich das, dass meine Mutter zum Beispiel auch versteht? Und so gehen wir so ein bisschen an die Themen heran, versuchen dann einfach die Themen gut aufzuteilen in verschiedene Themenkomplexe, das in einfacher Sprache erstens zu machen, also so wie ich einfach täglich mit Leuten reden würde, dann auch zu gucken, dass man vielleicht 1-2 Aspekte in einem 5-Minuten-Block hat und nicht 27. Mhm. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Ich warne auch davor, weil ich ganz oft die Frage bekomme, ja, es müsst ihr irgendwie krass viel vereinfachen, damit die Leute das überhaupt verstehen. Und ich warne davor, das Publikum so ein bisschen als ja, die verstehen das sonst nicht, irgendwie so einen Blick drauf zu haben. Ich glaube, dass das Publikum, das Nachrichtenpublikum sehr, sehr intelligent ist, dass sie sich sehr viele Gedanken machen, dass sie durchaus sehr viel lernen wollen. Deswegen hören sie auch diesen Podcast. Deswegen finde ich das immer blöd, wenn dann ältere Kolleginnen und Kollegen kommen und so einen infantilisierenden Blick auf die jüngere Zielgruppe haben. Das nervt mich. Oder auch zum Beispiel Menschen, die keine krasse akademische Karriere gemacht haben, jetzt nicht den Masterabschluss haben oder so, ganz klassisch die Krankenschwester, der Hausmeister. Die interessieren sich trotzdem für die Themen und man muss es einfach nur gut runterbrechen können. Und das ist die Aufgabe von jedem Format, nicht nur von einem jungen Nachrichtenformat, sondern von jedem Fernsehformat. Es muss einfach, wir achten darauf, dass wir verschiedene Erzählweisen finden, zum Beispiel im Podcast, dass wir gucken, dass wir das mit anderen Situationen vergleichen, die im Leben vielleicht man kennt. Also ich habe zum Beispiel den Brexit mal verglichen mit einer Trennung und dann so, wer darf den Hund haben, wer zieht wohin, wer kriegt was in der Wohnung. genau, dass man halt einfach guckt, dass man so ein bisschen den Leuten eine Hilfestellung gibt, Dinge verstehen zu können. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, Dinge krass zu vereinfachen oder Sachen wegzulassen.
Genau. Und das spricht ja dafür, Hörerinnen und Hörer einfach ernst zu nehmen, ne? Und nicht, wie du sagst, zu infantilisieren, nicht zu glauben, das sind, weiß ich nicht, kleine Kinder.
Ich liebe das ja auch an unserem Format, dass wir eine sehr, sehr aktive Hörerschaft haben. Also unsere Hörerschaft kann uns ja auf WhatsApp oder Signal erreichen und die schicken uns Sprachnachrichten, die fragen aktiv nach, die wünschen sich Themen, die geben natürlich auch mal Feedback, mal Gutes, mal Schlechtes, aber daran wächst man ja auch und das finde ich sehr, sehr cool und ich merke da auch wirklich, dass es eine sehr, sehr interessierte Hörerschaft ist, die sich sehr für die Welt interessiert und guckt so, was ist denn eigentlich mit dem Aspekt? Dann habt ihr jetzt nur kurz angesprochen, aber ihr seid gar nicht krass drauf eingegangen. Könnt ihr das mal beim nächsten Mal, wenn ihr das Thema besprecht, könnt ihr das dann ein bisschen ausführen? Und also wir merken einfach, dass die Menschen sehr, sehr aktiv jetzt Nachrichten bei uns hören.
Also ihr nehmt es ernst offenbar, greift es auf. Ne? Gibt es auch manchmal eine Grenze, wo ihr sagt, nee, also das, weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht so ein Partikularinteresse, so eine Kleinigkeit, ja. Die scheint uns nicht so relevant.
Ja. Wobei, was heißt Partikularinteressen? Ich habe ja auch Partikularinteressen. Mhm. Aber wir müssen dann einfach schauen, dass wir das einordnen und gucken, okay, auf einer Ebene unser tägliches Leben in Deutschland und auch vielleicht Beziehungen, die irgendwie unsere Politiker haben mit den spezifischen Ländern. Gibt es da vielleicht Überschneidungen, wo wir das dann aufgreifen können? Weil unsere Hörerschaft ist interessiert, das ist dann einfach so. Ich glaube zum Beispiel, es haben sich auch einige zum Beispiel bei uns gewünscht, dass wir 50 Jahre Putsch in Chile machen. Das war zum Beispiel auch letzte Woche, glaube ich, oder diese Woche. Und da habe ich mir dann einfach überlegt, okay, wenn du jetzt ein News-Format hörst, wo du wissen willst, was eigentlich an diesem Tag geht, würdest du 50 Jahre Putsch in Chile hören wollen? Ich glaube, da gibt's einfach andere Angebote, die das viel besser machen können, wenn das die Hörer interessiert. Und dann verweise ich auch gerne darauf hin. Also genau so gucke ich dann, dass wir die Themen einfach miteinander besprechen und schauen, okay, was passt eigentlich gut in die Sendung, was passt gut in die Mischung des Tages.
Gibt es Hass, gibt es schlechte Laune, die euch in diesen Rückmeldungen entgegenschlägt oder eher wenig?
Also eigentlich gar nicht. Also in den direkten Nachrichten an uns überhaupt nicht. Aber wenn es zum Beispiel so öffentliche Bewertungssachen sind, zum Beispiel auf Apple oder auf Spotify kann man es bewerten, auf Apple kann man auch eine Bewertung schreiben und es ist dann öffentlich, da bekommen wir halt sehr viel, boah, das Gegendere nervt. Und ich bin dann in mich gegangen, habe gefragt, gendern wir wirklich so oft mit diesem, man nennt es ja glottalen Stopp, also dieses LehrerInnen und so und also in meiner Wahrnehmung mache ich das gar nicht so häufig. Ich mache das vor allem, wenn es halt praktisch ist und nicht die ganze Zeit Lehrerinnen und Lehrer oder mal das ist meine Lehrerin, wenn die das so macht. Also man versucht es ja auch so ein bisschen geschickter zu machen mit dem Gendern. Und dann denke ich mir auch so, okay, aber wenn das die einzige Kritik ist, dann ist es auch okay.
Auch okay.
Ja.
In der journalistischen Ausbildung, in der öffentlichen Debatte über Journalismus gibt es so ein geflügeltes Wort, das wird Hajo Friedrichs zugeschrieben.
Mhm. Ob er das wirklich gesagt hat, ist ja ein bisschen umstritten.
Ist umstritten, genau, ja. Weiß man nicht. Ne? Es heißt auf jeden Fall, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich mit keiner Sache gemein macht. Mhm. Hat er nicht gegendert damals, fällt uns gleich auf. Ja. Ein guter Journalist macht sich auch nicht mit einer guten Sache gemein. Man ist zwar überall dabei, aber man gehört nie dazu. Mhm. Egal, ob er das gesagt hat oder nicht, ist was dran an diesem Anspruch?
Also diesen Spruch, den diskutiere ich schon seit Journalistenschulzeiten. In dem Unterricht wird er auch dann immer gebracht und dann diskutiert man dann in großen Runden, was damit gemeint ist, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass viele einen sehr, sehr komischen Blick auf das Thema Neutralität haben. Mhm. Weil wir als Menschen, wir können uns nicht mit Sachen gemein machen. Weil jeder hat ja einen Referenzrahmen, mit dem er aufwächst und sagt, okay, das Thema, das ordne ich für mich so ein, das Thema bewegt mich in der Sache so und so. Also wenn zum Beispiel ein Journalist, sag ich mal, ärmer aufgewachsen ist, dann beschäftigt ihn das Thema Armut einfach persönlich mehr als vielleicht andere Leute. Also davon kann man sich nicht frei machen. Es ist einfach nur wichtig, dass man das reflektiert, dass einem das bewusst ist und dass man auch transparent damit umgeht.
Ich finde es super interessant, weil wir, also du weißt, ich bin Politikwissenschaftler, wir haben da manchmal eine ähnliche Debatte oder uns begegnet da etwas Ähnliches. Es gibt Politikwissenschaftler, die sind in einer politischen Partei und das kann man dann auch, weiß ich nicht, bei Wikipedia oder so nachlesen. Ja. Ja. Und dann gibt es andere, die sind es nicht und dann gibt es immer so eine Debatte, darf das überhaupt jemand, der wissenschaftlich arbeitet über Politik, darf der in einer Partei sein? Und ich sag dann immer, naja, also ich glaube, jeder, der Politikwissenschaft macht, interessiert sich für Politik und hat auch Standpunkte und die einen machen es transparent, kann man damit umgehen und die anderen, da weiß man es halt nicht so genau.
Ich finde auch, die Diskussion hat sich in den letzten, jetzt seit ich Journalist bin, seit 5, 6 Jahren, 10 Jahren wahrscheinlich, hat sich diese Diskussion auch sehr verschärft. Also wenn ich zum Beispiel Medienberichte aus den 80er Jahren angucke oder Journalisten, die in den 80er Jahren die großen Namen waren, die waren eben Mitglieder in Parteien. Oder Journalisten haben Aktionen organisiert, um Bootsflüchtlinge im südchinesischen Meer zu retten. Also das Thema war da gar nicht so präsent, weil man wusste natürlich, wenn du die Zeit liest oder die Süddeutsche Zeitung, dass die Leitlinie der Zeitung einfach in eine bestimmte Richtung geht und das ist ja in Ordnung. Dafür gibt es ja andere Zeitungen, die in eine andere Richtung gehen, die andere politische Grundeinstellung eben eher abbilden. Und die Debatte darum ist in letzter Zeit viel, viel unversöhnlicher geworden. Dieser Anspruch an Journalisten, neutral zu sein. Niemand auf der Welt ist neutral. Sowas gibt es überhaupt nicht. Nicht mal Maschinen sind neutral. Also selbst eine künstliche Intelligenz hat ja nur die Referenzrahmen, die wir ihr füttern. Also deswegen ist dieser Anspruch sehr, sehr unrealistisch in meiner Wahrnehmung. Und ich gehe eher damit um, dass ich genau sage, aus dieser und jener Ecke komme ich. Ich habe diese Referenzpunkte, ich kenne diese Situationen und so ordne ich das für mich ein. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen eher, die ordnen das so für sich ein, dass man das eben darstellt.
Dass man die unterschiedlichen Perspektiven
genau
darstellt, genau. Lass uns ein bisschen über deinen wunderbaren Podcast Rise and Shine reden. Mhm. Ja. Ein Podcast, der mit deiner Herkunft zu tun hat. Du bist die Tochter von vietnamesischen Einwanderern, Gastarbeitern in der DDR.
Vertragsarbeiter,
genau. Da merkt man meine westdeutsche Sozialisation. Wir hatten Gastarbeiter in der DDR, Vertragsarbeiter. Und ihr thematisiert quasi eure Herkunft in diesem Podcast. Was hat euch motiviert? Warum kam es dazu?
Das lag, glaube ich, vor allem daran, wie Vanessa, ich mache den Podcast ja, ich habe den Podcast mit Vanessa Wu gemacht, das ist eine Freundin und Journalistenkollegin von mir. Wir sind zusammen auf die Deutsche Journalistenschule gegangen. Und wir sind beide in sehr kleinen Orten in Bayern aufgewachsen und hatten dementsprechend einfach nicht so eine ganz große Community um uns rum. Also ich hatte einige Familien, mit denen ich aufgewachsen bin zumindest, Vanessa, glaube ich, noch mal weniger. Und wir sind durch unser Studium gegangen, durch unsere Schulzeit, ohne dass wir viele gleichaltrige Vietnamesen um uns rum hatten. Und das war dann für uns ein sehr krasser Moment, als wir dann die andere Person sozusagen neben uns sitzen hatten und einfach uns über diese ganzen Themen austauschen konnten, also aufwachsen. So komische Phänomene, die es komischerweise in allen vietnamesischen Familien gibt, zum Beispiel, dass sehr viele vietnamesische Familien ihre Fernbedienung in Plastikfolie einwickeln oder so. Also so random Sachen, wo man nicht so wirklich erklären kann, woher es kommt, aber die einfach alle Familien irgendwie gemacht haben.
Also ich muss sagen, wenn ich an das Nutzungsverhalten meiner Kinder mit dieser Fernbedienung denke, scheint mir das eigentlich eine brillante Idee zu sein. Ich werde das mit nach Hause nehmen.
Ja, genau. Und wir haben uns einfach erstmal privat ausgetauscht und einfach gemerkt, boah krass, obwohl wir an unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind, haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, die sehr, sehr ähnlich sind. Und darüber wollten wir auch einfach reden, weil wir einfach gedacht haben, okay, den Austauschbedarf haben wahrscheinlich jetzt nicht nur wir beide, sondern wahrscheinlich auch viele andere, die so aufgewachsen sind wie wir. Wir haben ja diesen Podcast gestartet, das war während der Zeit der Journalistenschule noch 2017, 18. In der Zeit waren Podcasts als Massenmedium noch nicht so das Thema wie heute. Also die ersten großen Häuser, Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, haben da ein bisschen angefangen, sich in den Markt reinzubewegen. Aber eigentlich war der Podcast-Markt ein richtiger nerdy Space. Also das waren Leute, die haben irgendwelche Platten gelötet und Festplatten. Und man hat sich in Foren darüber ausgetauscht, wie man irgendwie einen Server baut und wie man seinen RSS-Feed macht und so weiter. Also es war eine sehr nerdy Blog-Sache, eine Internet-Sache. Auch sehr ein männlicher Space auch. Wir fanden das einfach als Medium total interessant, weil es relativ niedrigschwellig ist, einen Podcast zu machen. Also im Grunde braucht man 2 Handys, um sich aufzunehmen, eine Internetverbindung und vielleicht einen Raum, der nicht so ganz krass hallt. Genau, sind so die technischen Voraussetzungen, um einen Podcast zu machen. Und deswegen haben wir das einfach mal probiert für uns, weil wir diese Entwicklung im Podcast-Game sehr, sehr spannend fanden und das Thema einfach mal erzählen wollten. Und das freie Gespräch ist ja auch mal irgendwas Erfrischendes, dass wir einfach die Leute an unserem Prozess auch teilhaben lassen wollten, den wir gemeinsam hatten. Was jetzt in dem Blog so ein bisschen anders ist, da muss man ja Artikel eher schreiben, das kann man dann lesen, aber ich finde, in diesem Zwiegespräch werden auch noch mal ein paar Sachen klar und dass man eben nicht die hundertprozentige Weisheit hat zu einem Thema, sondern dass man eben im Austausch zueinander ist.
Das ist ja ein Podcast, in dem es ganz viele persönliche Bezüge gibt, naheliegenderweise. Ne? Ihr habt zum Teil unterschiedliche Gäste gehabt, aber es kommt auch ganz viel von eurem Leben, Erleben, von eurem Großwerden da rein. War das eine schwierige Abwägung sozusagen? Wie viel gebe ich Preis von mir? Oder war das eigentlich klar, dass ihr da beide mit einer großen Offenheit rangeht?
Wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben ja auch irgendwann viel über unsere Eltern gesprochen und wie wir aufgewachsen sind. Wir haben das allerdings erst gemacht, als wir für uns diesen Prozess schon durchgemacht haben. Mhm. Also da haben wir auch schon ein, zwei Gespräche mit unseren Eltern darüber geführt, wie wir aufgewachsen sind, was vielleicht wir damals nicht so verstanden haben, und haben das dann auch mit unseren Eltern dann diskutiert, warum, aus welcher Situation sie heraus zum Beispiel super streng mit uns in der Schule waren oder so. Solche Sachen. Und das heißt, wir haben so einen Reflexionsprozess schon gehabt und konnten ihn deswegen teilen. Also es gab schon ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt nicht unbedingt teilen. Wir haben jetzt wenig über zum Beispiel Dating oder unser tägliches Privatleben gesprochen. Also da muss man einfach jeder für sich, glaube ich, so eine Abwägung machen, so was gebe ich preis, was glaube ich, was auch viele andere Menschen bewegt. So das Thema Kindheit und Aufwachsen ist einfach so ein Thema, wo wir gedacht haben, dass da ist auf jeden Fall Austauschbedarf.
Und das ist ja für jeden anschlussfähig, ne? Also jeder hat ja sozusagen so Erfahrungen, ne? Ja. Also die dann jeweils sehr unterschiedlich sind, aber jeder hat prägende Kindheitsmomente.
Genau.
Und was ihr ja auch gemacht habt im Umfeld dieses Podcasts, ist ganz viel mit einer Community in Austausch zu treten. Ne? Ihr habt Events organisiert, irgendwie Corona lag, glaube ich, so mittendrin in der Podcast-Reihe, da war das so ein bisschen unterbrochen.
Ja, genau. Wir haben, das fand ich auch super spannend, also wir haben die Rückmeldungen von unseren Fans waren teilweise sehr, sehr krass. Also so ellenlange E-Mails mit so Stream of Consciousness einfach unterschreiben, was einen alles dazu irgendwie eingefallen ist, zu bestimmten Episoden, ganze Lebensgeschichten, wo wir auch teilweise gar nicht so wussten, okay, wie gehen wir jetzt damit um, was aber sehr, sehr bewegend war immer. Und wir haben einfach auch gemerkt, dass dieser Space, den wir uns geschaffen haben, so in einem Raum mit einer anderen, wir deutschen Person über das Thema sprechen, dass Leute diesen Raum auch gebraucht haben. Und deswegen haben wir uns schon ziemlich früh überlegt, dass wir einfach so kleine Treffen organisieren. Das war jetzt überhaupt nichts Krasses. Also wir haben zum Beispiel gesagt, ey, wir sind gerade in München, wir haben eine Picknickdecke dabei, jeder bringt was zu essen mit und wir treffen uns im Englischen Garten. Solche Sachen waren das dann einfach.
Wer ist gekommen? Wie viele Menschen sind gekommen?
So 20 Leute?
Ja.
Ja. Einfach Leute aus München, die den Podcast gerne hören, die Austauschmöglichkeiten gesucht haben, und das war dann irgendwie ganz nett. Und solche Events haben wir einfach öfters gemacht, und da kamen dann immer wieder neue Menschen dazu, die eine Need hatten, sich auszutauschen. Wir haben auch Kino-Events gemacht, wo wir mit Kinos und Filmverleihen zusammengearbeitet haben, die irgendwie Filme hatten, die unsere Zielgruppe wahrscheinlich interessiert, und hatten dann exklusive Screenings für die. Das war eigentlich immer alles super nett. Also es waren einfach Austauschmöglichkeiten, die wir schaffen wollten im realen Leben.
Ja, also ich finde es deshalb so spannend, dieses Festival, bei dem wir hier zu Gast sind, da geht es ja auch um konstruktiven Dialog. Das ist quasi eine der Überschriften. Ist euch das gelungen, rückblickend über die 5 Jahre, würdet ihr das sagen? Ihr habt da ja einen Austausch tatsächlich nicht nur untereinander, sondern in einer Community organisiert.
Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel schaffen konnten mit dem Podcast, weil bevor es diesen Podcast gab, gab es nur eine sehr eindimensionale Blickrichtung auf Vietnamesen in Deutschland. Also das waren dann irgendwie sehr, sehr stereotype Dinge. Ja, die Kinder sind gut in der Schule. Früher gab es mal die Zigarettenmafia. Solche Sachen. Vielleicht der Blumenladen oder der Asia-Imbiss um die Ecke. Genau, also es gab nur sehr, sehr eindimensionale, ein bisschen eher klischeehafte Blick auf vietnamesische Menschen hier in Deutschland. Da konnten wir einfach mit dem Podcast so ein bisschen diesen Dialog öffnen, auch für die gesamtdeutsche Gesellschaft. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir einfach darstellen, dass die Gruppe sehr divers ist. Ist es überhaupt eine Gruppe? Dass es einfach sehr viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien und sehr unterschiedlichen Einstellungen in dieser Gruppe gibt. Und ja, ich glaube, deswegen haben wir nachhaltig schon einiges geschaffen mit dem Podcast.
Gab es da auch Reaktionen quasi über so eine wenn man mal annimmt, es ist eine Community über die Community hinaus. Also gab es Menschen, die gesagt haben, wow, also so habe ich jetzt noch nicht auf Menschen geschaut, die so eine Geschichte haben.
Also ziemlich viel. Also ich glaube, viele, zum Beispiel die einfachen vietnamesischen Kindheitsfreunde zum Beispiel hatten in der Jugend, haben dann geschrieben, boah krass, ja, ich habe das mal mitbekommen, wenn ich irgendwie beim Essen war und beim Spielen war bei der Familie, und es war dann cool, das dann auch einordnen zu können dank dem Podcast. Und tatsächlich sind ja auch andere Podcasts entstanden, die uns zugegeben haben, dass sie uns kopiert haben, nur für eine andere Community. Also zum Beispiel die Kanakische Welle, Malcolm O'Hanwe und Marcel Aburakia, die haben ja auch über so palästinensisch-deutsche Perspektiven gesprochen. Und Malcolm und Marcel haben den Podcast gestartet, weil sie uns gehört haben und gedacht haben, boah, sowas für uns wäre doch ist auch nicht so schlecht.
Also ihr seid das Original, die anderen sind eigentlich nur Kopien.
Ja, ja, das kann, ja, ja. Also jemand wie Frank Yang hat ja schon sehr jung, sehr lange schon einen Podcast über migrantische Perspektiven in Deutschland gemacht. Aber das war dann eben ein Interview mit einer Person. Aber dass man sich praktisch mit einer Community spezifisch beschäftigt, ich glaube, da waren wir schon relativ früh in Deutschland. Also ich kenne sonst keinen anderen Podcast, der das früher gemacht hätte als wir.
Ja, es war ja auch tatsächlich in so einer, wie du eben beschrieben hast, in so einer Pionierphase der Podcasts. Eine Folge, die ich ganz bewegend fand, ist die Folge, die sich mit Rostock-Lichtenhagen beschäftigt. Ein Pogrom 92 eben in diesem Stadtteil von Rostock. Na, vielleicht kennen ältere Menschen noch diese Bilder von diesem Sonnenblumenhaus, so Mosaikfassade, wo Übergriffe über Tage hinweg stattfanden, auch auf ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter. Wie waren die Reaktionen auf diese Folge?
Also wir sind ja eine Generation, die danach gekommen ist. Also Vanessa war zu der Zeit schon geboren, glaube ich. Ich noch nicht. Aber das war so ein Ereignis, das sehr krass auf die vietnamesische Community ausgestrahlt hat. Man hat nicht so drüber gesprochen. Die Eltern wollten einem diese schlimmen Themen so ein bisschen vorenthalten. Aber man hat einfach gemerkt, so okay, diese Angst um die Sicherheit der Familie war dann einfach in dieser Zeit sehr, sehr hoch. Und deswegen wollten wir einfach mal als nächste Generation darauf gucken, wie es uns bewegt hat, was es mit uns gemacht hat, aber auch, weil es ist ja in Rostock genauso, ne? Die vietnamesischen Vertragsarbeiter, die das zu der Zeit erlebt haben, wollen eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Die sagen, das war damals, es war schlimm, ja, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Lass uns doch mal über schönere Dinge reden. Und dann haben wir eine jüngere Generation, also unsere Generation, die eben geboren wurde oder zu der Zeit erst ein paar Jahre alt war, die das jetzt nicht mehr so präsent hatten, die darüber reden wollen, die auch darüber reden wollen, was ihre Stadt eigentlich ist, also was macht Rostock aus? Ist unsere Stadt rassistisch oder nicht? So, wie wirkt es sich auch auf unser tägliches Leben aus? Und da gibt es einfach sehr, sehr viel Dialog, so Bedarf an Dialog. Und eine Generation, die es teilweise sich sehr, sehr krass von sich abstößt. Und das haben wir versucht, ein bisschen in der Folge zu überwinden. Ob uns das gelungen ist? So halb, würde ich sagen. Also es gibt einige, die jetzt drüber reden oder zumindest sich ein bisschen öffnen. Aber diese Abwehrreaktion war sehr krass da, als wir versucht haben, mit der älteren Generation zu sprechen. Was uns auch noch wichtig war, in der Folge zu betonen, ist, dass diese erste Aggression in Rostock-Lichtenhagen nicht nur überhaupt nicht den Wirtdeutschen gegenüber war, sondern es waren rassistische Einstellungen gegenüber Romnia, die von den Behörden total im Stich gelassen worden sind, die da kampiert haben ohne irgendwelche sanitären Anlagen, ohne irgendwelche Art von Versorgung, die einfach unter schrecklichen Bedingungen dort vor dieser Ausländerbehörde kampieren mussten. Und gegen die richtete sich die Aggression. Die wurden zum Glück evakuiert, bevor ihnen was passiert ist. Und deswegen hat das dann die Vietnamesen sozusagen getroffen. Aber das war uns auch nochmal wichtig zu betonen, dass im Zuge von Rostock-Lichtenhagen in der Medienrezeption immer über die Vietnamesen sozusagen gesprochen wurde, aber nicht über die Roma. Und das fanden wir sehr schief. Deswegen wollten wir den Aspekt auch noch in die Folge mit reinbringen. Das war uns wichtig.
Das stimmt, ne? In der Berichterstattung darüber taucht das kaum auf, ne? In der anderen. Genau. große Frage, aber ich bin sehr auf deine Einschätzung gespannt. Wenn man versucht, dieses Deutschland der Anfang der 90er in Bezug auf konstruktiven Dialog mit heute zu vergleichen, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt? Hat sich das eher auseinanderentwickelt? Gelingt es eher öfter in konstruktiven Dialog zu geraten?
Ich glaube, also ich für mich, ich teile das auf in den Medien- und Online-Dialog und in meinen täglichen Dialog mit Menschen. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja in Bayern geboren und aufgewachsen. Meine Freunde sind eher konservativ, also viel konservativer als ich. Wir haben komplett andere Lebensrealitäten, wählen auch andere Parteien. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendeine Person in meiner Schulzeit gibt. Ach, vielleicht die zwei Nazis. Aber die mag keiner. Aber dass es eigentlich kaum Personen in meiner Schulzeit gibt, wo ich sagen würde, mit der kann ich nicht reden, mit der kann ich mich nicht austauschen. Und es gibt auch genug Studien hier in Deutschland, wo es eben um Zersplitterung der Gesellschaft geht. Gibt es eine Zersplitterung der Gesellschaft in Deutschland oder so ähnlich? Es gibt genug Studien, die sagen, dieser Grad der Zersplitterung in Deutschland ist nicht so hoch wie in anderen Ländern in Europa. Also der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist immer noch da, er ist recht groß. Also die Menschen sagen trotzdem, klar, andere Lebensrealität als ich, aber ich würde immer noch mit der Person ein Bierchen trinken. Das nehme ich so wahr und dann nehme ich die Medien- und Online-Welt wahr. Und da ist es teilweise sehr, sehr fragmentiert. Und es sind wenige Leute, die sehr, sehr laut schreien, denen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gegeben wird. Oder wenn man zum Beispiel über jetzt Politik in Deutschland berichtet und es zum Beispiel um das Heizungsgesetz geht. Ich glaube, der durchschnittliche Nachrichtenkonsument weiß dann, es gab irgendwie Beef zwischen Habeck und Lindner, aber weiß jetzt am Ende gar nicht, was in dem Heizungsgesetz drinsteht. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Das ist so eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht.
Ja, also etwas Tröstliches ist, im persönlichen Nahbereich ist es nicht so, ne? Da gibt es Möglichkeiten, miteinander zu reden. Ne? Und wahrscheinlich würden das ganz viele Menschen unterschreiben. Mhm. Und zugleich ist das große Bild dann doch ein bisschen ein schwieriges.
Ja.
Was können Medien leisten, um diesen Dialog zu organisieren? Und ich frage das auch, weil wir so eine Fragmentierung, wir reden ja jetzt über ganz spezifische Formate, wir reden über Podcasts, die ein Segment der Gesellschaft erreicht, was vielleicht eher dem so ein bisschen sozusagen tief drin ist. Ja.
Ich als Medienschaffende sage immer, ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, was online da ist. Das ist ganz wichtig, weil es einfach so, ja klar, Alice Weidel sagt irgendwas, aber muss ich darüber berichten? Hat es irgendeine Relevanz für den politischen Prozess oder für das alltägliche Leben meiner Hörer? Höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen lasse ich es dann einfach. Oder wenn zum Beispiel Friedrich Merz wieder irgendwas über arme Menschen sagt oder so. Keine Ahnung. Muss ich nicht machen. So, das bringt überhaupt nichts für den politischen Dialog. Ich will lieber darüber sprechen, was passiert denn eigentlich im politischen Prozess in Deutschland? Also welche Gesetze werden gerade beschlossen? Was hat das für eine Relevanz für meine Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem alltäglichen Leben? Was wäre ein Beispiel zum Beispiel beim Heizungsgesetz? Die meisten von meinen Hörern haben wahrscheinlich gar keine Wohnung, deswegen betrifft sie das gar nicht. Aber wie sieht's denn aus mit Fernwärme dann? Also was müssen die Städte machen? Bei den Eltern, wer muss sich irgendwann eine klimaneutrale Heizung kaufen und wer nicht? Also darüber will ich dann lieber sprechen. Das ist dann für mich ein bisschen konstruktiver. Da geht es dann viel mehr darum, was Politik mit dem alltäglichen Leben zu tun hat, als über irgendwelche Kulturdebatten.
Wir haben eben über dieses eigenartige Hajo Friedrichs Zitat gesprochen. Ne? Du hast gesagt, das haben wir in der Journalistenschule hoch und runter diskutiert. Mit welchem Zitat willst du an den Journalistenschulen diskutiert werden? Was willst du sozusagen denen, von denen du ja biografisch gar nicht weit weg bist, ne? Die jetzt sozusagen da irgendwie eine Ausbildung machen, die sich entschieden haben,
ich gehe in den Bereich. Wollte ich auch gerade sagen, so lange ist meine Journalistenschulzeit jetzt nicht so.
Und deshalb ist es so spannend. Ja.
Ja. Ich glaube, was ich auch in Kursen immer den Leuten mitgebe, die bei mir jetzt in Podcast-Kurse oder Nachrichtenkurse gehen, ist, man muss vor allem das Handwerk beherrschen. Es geht einfach darum, das journalistische Handwerk zu beherrschen, weil am Ende des Tages machen wir einen Job, wo es handwerkliche Regeln gibt, die wir trainieren können, wo es dann darum geht, Dinge verständlich zu machen und zu erklären. Und einfach fleißig zu sein. Also ich glaube, viele im Journalismus haben auch so eine Ego-Sache, dass sie versuchen, irgendwie im Journalismus sich einen Namen zu machen oder so. Das ist mir ja gar nicht so wichtig. Also es geht wirklich darum, einfach gute Arbeit zu machen.
Ja, gut. gute Arbeit leisten. Herzlichen Dank. Ich habe jede Menge mitgenommen aus diesem Podcast. Ja, gute Arbeit leisten, nicht über jedes Stöckchen springen und man kann Fernbedienungen auch in Plastikfolie einpacken, um sie zu schützen.
Ja.
Danke für den Austausch, danke für das Gespräch, danke allen, die zugehört haben. Und lass uns sozusagen weiter dran arbeiten an diesem konstruktiven Dialog.
Danke fürs Gespräch.